Super 8, das Kinomagazin hier bei Detektor FM, haben wir eine Themenstunde uns vorbereitet zum Thema Debütfilme oder die Erstlingsfilme von Regisseuren und was ist dann aus ihnen geworden? Wo stehen sie heute mit ihren neuen Werken? Und da sind wir jetzt bei Fatih Akin angekommen, der The Cut ins Kino bringt. Jetzt bei uns im Oktober in 14 Tagen startet der Film. Ein Film, der unglaublich lange erwartet worden ist, an dem er 10, 12 Jahre vielleicht gearbeitet hat, an dem er immer wieder nachgedacht hat, wie er es schafft, mit diesem Thema, dem Völkermord an den Armeniern, irgendwie umzugehen, ihn künstlerisch auf die Leinwand zu bringen, weil er wahrscheinlich auch durch seine persönliche Geschichte irgendwie etwas gefühlt hat, dass das ein Thema ist, das ihn umtreibt, an dem er arbeiten muss. So hat er es ja auch in mehreren Interviews jetzt erzählt. Jetzt kommt der Film zu uns in die Kinos und ich weiß nicht, wie es dir ging, Patrick, ich hatte ein extrem mulmiges Gefühl, als ich aus dem Kino rausging.
Ja, ich finde ihn ehrlich gesagt fast schon desaströs, diesen Film, weil er ist misslungen. Machen wir uns nichts vor, er ist misslungen. Ich hätte mir auch gerne einen besseren Fatih Akin-Film gewünscht. Also, er wollte, was er machen wollte. Erstmal war er sehr honorig, ja. Er wollte ein großes Epos drehen. Ein Epos, das es früher einmal gab, wie Es war einmal in Amerika. Also eine Geschichte, die sich über mehrere Jahrzehnte zieht, meist an einer oder zwei, drei Personen festgemacht, die dann durchs Leben wandern, oft auch mit Szenen und Ortswechseln. Also wir sind hier in Armenien, Türkei, Syrien, Kuba, Amerika, von schneebedeckten Gipfeln in Amerika bis hin zur Wüste irgendwo in der Türkei oder in Syrien. Also ne, die großen Landschaften, die großen Gefühle, Kino wie früher, das kann ich alles nachvollziehen, aber doch bitte nicht so. Also es geht ja schon damit los, dass der ganze Film auf Englisch spielt, obwohl das ja irgendwie in den verschiedenen kulturellen Milieus verankert ist. Da habe ich schon ein großes Problem mit im Kino. Ich weiß, es wird dann alles auf Deutsch synchronisiert, aber das ist auch so eine Pampe, die muss man nicht mehr im Jahr 2014 so drehen. Und dann, also die Ausstattung, es ist so schwer als Kritiker mal über die Ausstattung zu sprechen, weil sich alle an den Kopf fassen und sagen, sowas interessiert mich die Ausstattung. Aber die Maske und die Ausstattung, das war alles so künstlich, wie gerade hier wirklich aus der Garderobe gezogen, als wäre der Maskenbildner noch irgendwie im Bild. Es war irgendwie furchtbar. Also auch es gab so eine Szene in einem, ja, Todescamp, muss man sagen. Die war lächerlich. Also die war irgendwie an der Grenze, nicht nur zum guten Geschmack, sondern die war auch unfreiwillig komisch. Also diese Menschen, diese ausgemergelten Menschen, also das sah ja aus wie diese Bilder, die wir aus dem KZ kennen, aus Auschwitz. Aber das war hier so, also ich kann das fast schon nicht mehr in Worte fassen. Und ich fragte mich immer, was ist da auf dem Weg schiefgegangen bei Fatih Akin? Weil das, so wie es jetzt ist, ist The Cut leider kein guter Film.
Ja, das Gefühl hatte ich eben leider auch, als ich aus dem Kino rauskam. Und ich dachte mir irgendwie, Mensch, da hat jetzt jemand so viel Lebenszeit investiert in dieses Projekt und da ist so viel Herzblut hineingeflossen und das sollte tatsächlich der ganz große Wurf werden und am Ende stellte sich mir einfach auch die Frage, für wen ist dieser Film jetzt eigentlich gemacht? Also wer soll sich das jetzt tatsächlich angucken? Also es ist eigentlich kein Film, der diesem historischen Sujet irgendwie wirklich gerecht wird, weil wenn man mal ganz ehrlich ist, erfährt man über die Hintergründe des Völkermordes an den Armeniern verdammt wenig in diesem Film. Das wird ja eigentlich alles nur angedeutet und drei Viertel des Films sind eigentlich streng genommen eine sehr kitschige Geschichte eines Vaters, der auf der Suche ist nach seinen beiden Töchtern und von einem Punkt zum nächsten reist, zum nächsten. Dramaturgisch passiert da gar nichts. Ja, das bleibt alles immer wieder auf dem gleichen Niveau, außer dass er an jeder Station erfährt, dass sie nicht mehr da sind und er wieder zur nächsten weiter muss, wo ich mich wirklich gefragt habe, wo bleibt irgendwie der Knackpunkt an dieser ganzen Geschichte? Woran hängt es sich jetzt irgendwie auf? Wann kommt dieser Moment, wo es mich wirklich packt, wo es mich emotional mitnehmen wird, dieser Film. Und er kam nicht. Er kam bis zum Schluss nicht. Und das macht mich ratlos auf eine gewisse Art und Weise, weil ich eigentlich sein Kino schätze, weil ich ihn mag als Regisseur. Und wenn wir zurückblicken, es heißt ja, wir gucken ein bisschen auf die Debütfilme und was ist daraus geworden, wenn wir an Fatih Akins Debüt an Gegen die Wand denken. Mein Gott, was war das für ein Hammerschlag, ja, den wir da erlebt haben. Der kam ja ins Kino, der kam, rockte die Berlinale über Nacht. Das war etwas, was es an Wucht und an Fulminanz lange, lange Zeit vorher nicht gegeben hat im deutschen Kino.
Ich weiß, also ich will ich ungern korrigieren, aber Gegen die Wand war nicht der Debütfilm von Fatih Akin. Er hat schon Kurz und Schmerzlos 98 gedreht, im Juli Solino. Das waren ja drei große Spielfilme, bevor er dann Gegen die Wand gedreht hat. Aber dennoch hast du recht, der große Durchbruch kam mit Gegen die Wand, aber auch im Juli dieser Hamburg-Film. Er ist ja eigentlich ein Hamburger Regisseur, wie er immer wieder sagt. Gegen die Wand, das war so ein Inbegriff von einem modernen, mutigen Kino, das ich mir echt gewünscht habe, dass er da weitermacht. Und da liegt es vor allem. Also was mich damals so begeistert hat, war die Energie. Also diese Wucht, also das überrennt dich ja einfach. Auch im Juli ist auch so ein Film, der dich überrennt. Aber Solino weniger, aber da ging es schon in die Richtung. Und ich glaube, was passierte, war, dass Akin dann sehr berühmt geworden ist, dann schon mit seinem Dokumentarfilm Crossing the Bridge, The Sound of Istanbul, über Musik in Istanbul nach Cannes eingeladen worden ist. Und dann, wie soll ich das nennen? Das ist die Weltkinoritis, die ihn befallen hat. Also schon auf der anderen Seite war ein sehr kalt konstruierter Weltkinofilm, der dann ganz bestimmten Arthouse-Konventionen folgte, der ja zu einem gewissen Teil auch gut war, muss ich sagen, aber mich nicht ganz so überzeugt hat. Und da hatte ich schon das Gefühl, dass Akin diese Wucht, diese Wut, diese jugendlichen Überschwang vielleicht aufgeben möchte für eine Art ja, ästhetisch anerkanntes Weltkino, weil er sich natürlich mit seinen Vorbildern messen wollte. Er nennt immer wieder Kieślowski, natürlich Scorsese. Aber es ging dann ja weiter. Soul Kitchen, den fand ich ja schon wieder auch schlecht. Dann gab es diesen Dokumentarfilm Müll im Garten Eden und mit The Cut ist es völlig. Ich meine, es haben mir Leute geholfen bei The Cut, die ja mit Martin Scorsese sehr stark assoziiert werden. Madig Martin zum Beispiel hat mit ihm das Drehbuch überarbeitet. Madig Martin, iranischer Drehbuchschreiber, der Raging Bull, Hexenkessel, New York, New York für Scorsese überarbeitet hat. Wo man sich fragt, was hat denn der da dem reingeschrieben oder rausgestrichen? Oder vielleicht hat er es verschlimmbessert. Also ich meine, gerade du hast es schön beschrieben. Du fragst dich nach jeder Szene, wo ist das Drama? Ich weiß, er findet die Töchter nicht. Und surprise, surprise, in Kuba hat er sie auch nicht gefunden. Und das ist ein erzählökonomisches Desaster. Ich muss auch sagen, es ist zum Teil Kino für Dumme. Es gibt eine Szene, wo der Vater einen Zettel liest und wir sehen eine Aufnahme des Zettels und sehen, aha, die Töchter sind nicht da. Dann liest der Vater nochmal dem Barbier in Kuba diesen Zettel vor und irgendwie höre ich dreimal, dass die Töchter nicht da sind. Dabei hat er doch schon mit einem Kinomittel uns gezeigt, dass die Töchter nicht da sind und könnte uns eine traurige Reaktion zeigen oder Verzweiflung oder Wut oder Gelassenheit, was weiß ich. Also auch kinoästhetisch, also bildsprachlich, ist der Film ein ökonomisches Echtdesaster.
Ja, aber woran wir müssen, vielleicht werden wir die Frage aufwerfen, woran liegt es? Gut, dass du die ganzen anderen Filme von vor gegen die Wand auch nochmal mit erwähnt hast. Ich dachte vorhin einfach nur speziell an diesen Film, gar nicht unter dem Gesichtspunkt des Debüts, sondern weil das halt einfach der war, mit dem er den ganz großen Durchbruch hatte und als Regisseur natürlich die ersten großen Preise gewonnen hat. Ich finde auch, dass bei Kurz und Schmerzlos und auch bei im Juli auch diese Kraft in den Filmen drin gewesen ist. Ja, im Juli ist ja eigentlich eher so ein Roadmovie als Liebesgeschichte erzählt, der mich auch gepackt hat. Und ich muss auch sagen, selbst bei Soul Kitchen, der funktioniert natürlich auf einer anderen, eher humoristischen, als Komödie angelegten Film. Auch da war ich durchaus in dem Film drin und habe das, was er gewollt hat, verstanden und konnte mich dem irgendwie anschließen und konnte das als in sich geschlossenes Werk irgendwie so hinnehmen. Bei The Cut fällt es mir einfach schwierig zu realisieren, wo überhaupt dieser künstlerische Impuls hinführen sollte. Also war es jetzt wirklich der Versuch, so einen Teil der türkischen Geschichte zu bewältigen und das in Form jetzt in dem Fall eines Westerns irgendwie so ein bisschen angelehnt zu verpacken? War das wirklich der gesamte Gedanke, der dahinter gesteckt hat, oder war da irgendwie mehr, was sich uns einfach nur nicht erschließt?
Also ja, da war sicherlich ich glaube, der Film ist zu sehr gedacht. Der ist zu wenig gefühlt. Also ja, und da muss er natürlich bei so einem hochsensiblen Thema, wobei er ja selbst gesagt hat, dass der Völkermord an den Armeniern in der Türkei nicht mehr das Tabu ist, wie es vor 20 Jahren war. Also mittlerweile sind ja auch Bücher in den Regalen über diesen Völkermord. Dass da die türkische Politik natürlich ein ganz anderes Wording verfolgt, das ist eine ganz andere Sache. Er versucht ja wirklich, niemanden auf die Füße zu treten, was ja erstmal okay ist. Und ich finde auch diesen Kniff, den Hauptdarsteller, seine Hauptfigur stumm zu machen, ja, auch sehr clever, ehrlich gesagt. Nur, wenn der Hauptdarsteller stumm ist, dann muss der Film sprechen, dann müssen die Bilder eine Emotion tragen und ja, einen Ton anschlagen, der mich immer wieder aus der Fassung bringt, ja. Und da muss auch eine Musik sein, erinnere dich an, es war einmal in Amerika, und da muss auch ein De Niro aus dem Fenster gucken, und in diesem Blick durch die Scheibe, da muss das ganze verzweifelte Leben vor der Liebe sein, da muss das Leben nach der Liebe sein. Diese Momente, er muss danach suchen, er hat diese Momente. Denk an Hanna Schygulla, die da zusammenbricht bei Auf der anderen Seite. Das ist ein unglaublicher Kinomoment gewesen. Aber hier, oh, es ist ein bisschen Malen nach Zahlen geworden. Und das Problem ist, ich glaube, er mag das, was er da gemacht hat. Und dahin kommt noch, dass Scorsese sich da irgendwie entdreistet hat, für seinen Freund da irgendwie so eine Notiz zu schreiben, was für ein toller, wichtiger Film das ist. Und ich glaube nicht, dass Scorsese das meint. Ich würde sogar behaupten, Scorsese hat diesen Film nicht gesehen. Das macht man so, wie Autoren auf Bücherdeckel andere Autoren schreiben, hat mich sehr berührt. 80% davon ist Fake, 80% davon haben die Bücher nicht gelesen. Ich finde, das tut Fatih Akin nicht gut, das tut dem Film nicht gut. In diesem Regisseur steckt noch ein ganz großes Meisterwerk, das wirklich seinen Platz in der Filmgeschichte finden wird. Aber wenn er so weitermacht, wird er es irgendwie nicht drehen. Ich hoffe, er vergisst diesen Film und glaubt nicht, ich glaube nicht, dass er glaubt, dass er so, also er hat doch diese anderen Filme gedreht, er kann doch nicht The Cut drehen und wirklich stolzer Brust behaupten, sein Leben lang, das war ein gutes Ding. War es nicht, ist es nicht.
Ja, das ist genau das Problem, was ich auch habe. Ich kriege das eine schwer mit dem anderen irgendwie zusammen. Aber vielleicht ist das ja auch etwas, was sich mit einem größeren Zeitabstand vielleicht nochmal irgendwie anders betrachten lässt, wo man dann vielleicht nochmal einen anderen Zugang zu findet. Sie können sich auf jeden Fall selbst einen Eindruck davon verschaffen. Ab 16. Oktober läuft The Cut bei uns im Kino an. Ich sage vielen Dank, Patrick Wilinski. Auch wenn wir beide so ein bisschen unglücklich sind mit diesem Film bei Fatih Akin, kann ich auf jeden Fall sagen, da bleibt bei mir eine ganz, ganz große Hoffnung auf die nächsten Filme, dass er da wieder irgendwie zu dieser anderen Kraft seines Erzählens zurückfinden wird.